Max von Pufendorf liest die vorletzte Folge aus Nelio Biedermanns Roman Lhasa. Nach Stalins Tod 1953 dürfen die adligen Ungarn in die Städte zurückkehren, aber das Leben dort ist für die Lhasas eine große Enttäuschung. Die Eltern werden depressiv und die Geschwister Pista und Eva bewegen sich in Kreisen, die das kommunistische System ablehnen. Pista hat eine neue Freundin, Kati, und Eva ist fasziniert von einem rätselhaften Schriftsteller.
Je länger der Abend dauerte, desto betrunkener wurde Akosch. Anders als Pista, der laut und fröhlich wurde, wenn er zu viel trank, wurde der junge Petöfi müder und traurig. Eva hatte das schon ein paar Mal erlebt. Es war dann, als ginge die Traurigkeit seiner Augen auf seinen ganzen Körper über. Während die anderen den Bridge-Tisch schon lange verlassen hatten und tanzten, saß er noch immer dahinter und blickte müde auf den grünen Filzbezug. Als sich Eva neben ihn setzte, schaute er nicht einmal auf. Eine ganze Weile saßen sie schweigend nebeneinander. Eva sah den anderen beim Tanzen zu. Akosch blickte auf den grünen Filz. Irgendwann kam Pista zu ihnen, legte Akosch eine Hand auf den Rücken und sagte zu Eva: »Kannst du mir einen riesigen Gefallen tun und unseren Petöfi heimbringen? Kottis Schwester ist nicht zu Hause, das heißt, wir haben das Zimmer für uns.« Eva nickte. Akosch war zwar so müde und betrunken, dass sie kaum etwas über seinen Roman würde erfahren können, aber vielleicht war das ihre Chance, ihn besser kennenzulernen. Draußen war es kalt. In den Lichtkreisen der Straßenlampen schimmerten der nasse Asphalt und die braunen Laubblätter. Evas Stöckelschuhe hallten durch die leeren Straßen. Es war, als seien sie die einzigen Menschen in der Stadt. Hin und wieder bogen sie um eine Hausecke und sahen plötzlich die Burg, die auf der anderen Flussseite über der Stadt thronte. Einmal stolperte Akosch über den Bordsteinrand, sonst fiel nicht auf, dass er betrunken war. Pista hatte sie darauf vorbereitet, während er seinen Mantel angezogen hatte. »Wenn man ihn nicht kennt, merkt man ihm nicht an, dass er betrunken ist. Er verhält sich wie immer, geht aufrecht und gerade, lallt nicht und pöbelt niemanden an. Aber er verliert jede Orientierung. Er weiß dann weder, wo er wohnt, noch wo er ist. Das würde er aber nie zugeben, dafür schämt er sich zu sehr. Lieber geht er die ganze Nacht im Kreis, bis er wieder nüchtern ist.« Nun hielt er sich ein wenig hinter Eva, einen Schritt nur, so dass er sehen konnte, welchen Weg sie einschlug. Eva merkte es, sagte aber nichts dazu. Sie gingen schweigend durch die Lichtkreise der Lampen und verschwanden wieder im Dunkeln. Ihre Schritte hallten durch die Straßen. Sie waren die einzigen Menschen in der Stadt. Akosch bewohnte ein einzelnes Zimmer, das zu einer Wohnung gehörte, aber über das Treppenhaus direkt betreten werden konnte. Er schloss die Tür mit ruhigen Händen auf, bat Eva hinein und bot ihr ein Glas Wasser an. Eva lehnte dankend ab und sah sich um, während er sich aufs Bett setzte und seine Schuhe auszog, was etwas merkwürdig Intimes hatte. Das Zimmer war spartanisch eingerichtet und erinnerte sie an das auf dem Bauernhof. Für einen Augenblick sehnte sie sich dorthin zurück. Nicht in die Arme Milans, nicht unter den weiten Himmel oder hinter die Scheune, sondern genau dorthin, in das winzige Zimmer, in dem sie zu viert gelebt hatten. Was einen die Nostalgie alles vermissen ließ. Über dem Bettende hing das Porträt eines jungen Mannes mit nackten Schultern und einer Perlenkette um den Hals, das mit seinen groben Pinselstrichen ein wenig den Gemälden Cézannes glich. Neben dem Fenster stand ein einfacher Schreibtisch, der übersät war mit beschriebenen Blättern, Fotografien und Büchern. Als sich Eva sicher war, dass Akosch die Schuhe ausgezogen hatte, schaute sie zurück zum Bett und sah, dass er schlief. Das Sakko hatte er über den Bettpfosten gehängt, Krawatte, Hose und Hemd angelassen. Es war seltsam, aber irgendwie schön, in diesem fremden Zimmer zu stehen und diesem Menschen, von dem sie kaum etwas wusste, beim Schlafen zuzusehen. Sie hörte, wie er atmete und wie in den Wänden Wasser durch die Rohre floss. Auf dem Schreibtisch lagen die Texte, die sie immer hatte lesen wollen. Sie wusste, dass er nicht aufwachen, dass er es nie erfahren würde, und betrachtete sein Gesicht. Er hatte zwei kleine Muttermale, die symmetrisch unter jedem Nasenflügel lagen. Die linke Augenbraue zierte eine feine Narbe. Wenn er schlief, sah er aus wie ein Kind. Sie verließ das Zimmer, ohne etwas gelesen zu haben. Draußen roch es nach Schnee. Eine Woche später schenkte Akos Eva eine Tüte gebrannter Mandeln. Er hatte sie am Morgen gekauft und den ganzen Tag mit sich herumgetragen und überlegt, ob er sie ihr nun schenken sollte oder nicht. Als sie dann beinahe zeitgleich im Keller ankamen und ihre Mäntel auszogen, gab er ihr die Tüte und murmelte, dass es ihm leid tue und furchtbar peinlich sei. »Das muss es nicht«, sagte Eva, nachdem sie sich bedankt hatte. »Du bist auch betrunken sehr anständig.« Akos lächelte. Später, als sie auf dem Sofa im Durchgangszimmer lag und hörte, wie Pischter und Kotti in der Küche miteinander schliefen, konnte sie an nichts anderes denken als an dieses Lächeln. Seit Eva sich vorstellen konnte, wie Akos an seinem Schreibtisch saß und Satz für Satz Räume und Figuren erschuf, war ihr Interesse an ihm und seinen Texten noch größer geworden. Aber auch Akos Verhalten hatte sich seit jenem Abend, als sie ihn nach Hause gebracht hatte, verändert. Er sprach plötzlich mit ihr, wenn auch nur mit niedergeschlagenen Augen, suchte ihre Nähe und berührte sie einmal sogar am Unterarm. Außerdem trank er kaum noch, hielt meist den ganzen Abend dasselbe halbvolle Glas in der Hand. Und dann, zwei Wochen nach jenem Abend, der alles verändert hatte, sagte er Eva, er wolle ihr ein Buch zeigen, ob sie nicht noch kurz mit zu ihm kommen wolle. Eva sah ihn überrascht an. Pischter hatte sie zwar schon gefragt, was an jenem Abend geschehen sei, weil Akos plötzlich so oft von ihr spräche, aber dass er sie gleich zu sich nach Hause einladen würde, hatte sie nicht erwartet. Wobei er vielleicht wirklich nur ein Buch zeigen wollte. Sie hatte gesehen, wie viele sich auf seinem Schreibtisch türmten. Vielleicht besaß er Kafkas Prozess, der sehr schwer zu bekommen war. Oder wollte er ihr womöglich sogar seinen eigenen Roman zu lesen geben? Dieses Mal war seine Hand unruhig, als er die Zimmertür aufschloss. Er bat sie hinein und bot ihr ein Glas Wasser an. Sie lehnte dankend ab und ließ sich aus dem Mantel helfen, den er an einen Haken neben der Tür hängte. Während er seinen eigenen Mantel auszog und über ihren hängte, stand sie in der Mitte des Zimmers und fragte sich, welches der auf dem Schreibtisch liegenden Bücher er ihr zeigen wollte. Da spürte sie plötzlich seine Hand an ihrer Seite. Er legte sie um ihre Taille, als wäre es selbstverständlich, als hätte sie schon immer dort gelegen, ein Leben lang. Sie drehte sich um, sah ihn erstaunt an. »Was tust du?« fragte sie, aber er sagte nichts. Sein Blick war gesenkt, zu Boden gerichtet, auf die dunklen Augen im Parkett. »Jedes Auge steht für einen abgeschlagenen Ast«, dachte sie. Er blieb vollkommen stumm, als hätte er seine Stimme verschluckt. Doch sein Körper sprach, ersetzte die fehlenden Worte. Er stieß sie aufs Bett, auf die dünne Matratze. Die Bettdecke war frisch gewaschen, sie roch nach Lavendelseife. Bevor sie sich wegrollen oder wieder aufstehen konnte, drückte er sie mit aller Kraft, mit einer Hand in den Lavendelgeruch, öffnete mit der anderen seinen Gürtel, zog seine Hose herunter und riss ihren Schottenrock hoch. 11 Jahre zuvor, als die Truppen der Roten Armee das Land überrollt hatten, hatten Vergewaltigungen an der Tagesordnung gestanden. Man sprach von Millionen Frauen und Mädchen, die während des Vormarschs nach Westen vergewaltigt worden waren, 50.000 davon allein in Budapest. Eva kannte einige dieser Frauen, wahrscheinlich mehr als sie dachte, denn in Budapest hatte nie jemand darüber gesprochen. Auf dem Land dagegen hatten die Frauen offen geredet, zumindest untereinander, wenn bei der Arbeit auf den Reisfeldern gerade keine Männer in der Nähe gewesen waren. Dann hatten sie ihre Vergewaltiger verflucht und sich die schrecklichsten Arten ausgemalt, wie diese ums Leben kommen würden. Auch von einer veränderten Wahrnehmung während der Vergewaltigung berichteten einige. Sie waren aus ihrem Körper herausgetreten, hatten sich plötzlich von oben gesehen, so als schwebten sie an der Decke. Bei Eva war das anders. Sie lag unter Akosch und konnte ihren Körper nicht verlassen. Im Gegenteil, sie war sich ihres Körpers so schmerzhaft bewusst wie nie zuvor. Als sich eine Woche später, am Abend des 23. Oktober, 200.000 Menschen vor dem Parlament versammelten, um Meinungs- und Pressefreiheit, die Wiederernennung des abgesetzten Imre Nagy zum Regierungschef und freie Wahlen zu fordern, lag Eva auf dem Schlafsofa im abgedunkelten Durchgangszimmer und starrte auf das kleine Marienbild, das neben dem Porträt eines falschen Großonkels von ihr hing. Seit sie letzte Woche gegen Mittag aufgewacht war, ohne sich erinnern zu können, wie sie Akoschs Zimmer verlassen hatte und nach Hause gekommen war, ließ sie der Gedanke nicht los, Maria habe mit der Lüge über das göttliche Kind die Folgen einer Vergewaltigung vertuscht, die sie ohne eigene Schuld aller Ehre beraubt hätte. Am Abend, als Janosch mit anderen Demonstranten die Stalin-Statue auf dem Paradeplatz gestürzt und enthauptet hatte, hatte Eva geschlafen. Seit letzter Woche hatte sie die meiste Zeit geschlafen, das Sofa nur verlassen, um zur Toilette zu gehen. Anfangs hatte sie das dunkle blau-violette Band, das ihre Perlenkette auf ihrer Haut hinterlassen hatte, noch erschreckt. Doch bald hatte sie sich an ihr verändertes Spiegelbild gewöhnt. Sie schlief viel, ohne wirklich müde zu sein. Es ging nur darum, den Tag herumzubringen. Das Essen brachte ihr Lajosch ans Bett, denn ihre Familie glaubte, sie habe sich eine Grippe oder sonst etwas geholt. Ihr Vater saß auch stundenlang bei ihr. Seine Arbeit bei der Post hatte er verloren, weil er es morgens nicht mehr aus dem Bett geschafft hatte. Aus der Wohnung ging er nur noch, um unten im Laden Zigaretten zu kaufen. Auch jetzt, da sich das Volk gegen das Regime auflehnte, da die Stalin-Statue zerstückelt durch die Stadt geschleift wurde und die Regierung den Befehl gab, in die demonstrierende Menge vor dem Rundfunkgebäude zu schießen, blieb er zu Hause. Bevor Pischta am Nachmittag die Wohnung verlassen hatte, hatten sie sich deswegen gestritten. Pischta hatte ihm vorgeworfen, ein Feigling und Opportunist zu sein, der sich immer erst dann auf eine Seite schlug, wenn der Sieger bereits feststand. In gewisser Hinsicht hatte Pischta natürlich recht. Er war ein Feigling, er war ein Opportunist. Aber dieses Mal fehlte ihm nicht der Mut, sondern schlicht die Kraft, das Richtige zu tun. Während Imre Nagy die Menge vor dem Parlament am Abend des 23. Oktober noch dazu aufgefordert hatte, nach Hause zu gehen, wurde er tags darauf am frühen Morgen überraschend vom Zentralkomitee der Partei der ungarischen Werktätigen zum Ministerpräsidenten berufen. Gleichzeitig breiteten sich die Unruhen von Budapest auf ganz Ungarn aus. Arbeiter-, Revolutions- und Nationalräte wurden gebildet und ein landesweiter Generalstreik ausgerufen. Janosch war Mitgründer einer der vielen neuen unabhängigen Zeitungen und drängte Pischta sofort dazu, einen Artikel über die bewaffnete Stürmung des Rundfunkgebäudes zu schreiben, an der er am Abend des 23. Oktober teilgenommen hatte. Pischta schrieb den Artikel in der rauchgeschwängerten Luft der Redaktion, die sich im Keller eingerichtet hatte. Auch sonst ließ er sich kaum zu Hause blicken, war immer in der Redaktion, bei revolutionären Freunden oder draußen in der pulsierenden Stadt. Lilly und Lajosch fürchteten, ihm werde etwas zustoßen, denn auf den Straßen wurde immer noch gekämpft. Aber Eva war sich sicher, dass ihm nichts geschehen würde. Auch als am 25. Oktober 100 friedliche Demonstranten vor dem Parlament erschossen wurden, machte sie sich keine Sorgen, dass er einer davon sein könnte. Noch am selben Tag wurde der Parteisekretär Gerö, der die Sowjetunion schon in der Nacht des 23. Oktober um militärische Verstärkung gebeten hatte, abgesetzt und durch Kada ersetzt. Am 28. Oktober endeten die Kämpfe damit, dass Nagy in einer Rundfunkansprache zum Waffenstillstand aufrief. Eva lag im abgedunkelten Durchgangszimmer auf dem Schlafsofa. Ihr Vater saß auf dem ungepolsterten Holzstuhl neben ihr. Natschs Stimme erfüllte das Zimmer. Er bezeichnete den Aufstand als großes, unser gesamtes Volk umfassendes und zusammenschweißendes, nationales, demokratisches Aufbegehren. Eva und Lojosch vermieden es, sich anzusehen. Sie schämten sich dafür, kein Teil dieses Aufbegehrens zu sein, schämten sich für ihre Schwäche und Ich-Bezogenheit, obwohl sie beide wussten, dass sie sich in ihrer Verfassung unter keinen Umständen für das Wohl Ungarns interessieren konnten. Bevor sie ihrem Land dabei helfen konnten, mussten sie erst selbst wieder zu sich finden. Am Morgen des 4. November, nur 3 Tage nachdem Natsch Ungarns Neutralität und den Austritt aus dem Warschauer Pakt erklärt hatte, schreckte Eva auf, weil das Marienbild zu Boden fiel. Das Wasser im Glas, das auf dem Nachttisch hier neben ihr stand, zitterte. Sie setzte sich auf, schob sich das Kissen in den Rücken und stellte das Radio an. Dieselbe Stimme, die sich in den letzten Tagen vor Aufregung und Freude über die Nachrichten, die sie hatte verkünden dürfen, andauernd überschlagen hatte, forderte die Zivilbevölkerung nun in ernstem, dringlichem Ton dazu auf, für das neue Ungarn, die Demokratie und die Freiheit zu den Waffen zu greifen. Eva stellte das Radio aus, schlug die Decke zurück, setzte ihre Füße auf den Holzboden, stand auf, ging zum Marienbild, dessen Glas zersprungen war, hob es auf und hängte es zurück an den Nagel. Dann legte sie sich wieder hin. Die Sowjetunion überfiel Ungarn mit 2000 Panzern und 200.000 Soldaten. Aufgeschreckt von den Panzern, die wie riesige, urtümliche Asseltiere durch die Stadt krochen und mit ihren Raupen den Asphalt aufrissen, kehrte Pista zum ersten Mal seit Tagen wieder in die Wohnung zurück. Da Lojosch, mit dem er sich zu reden weigerte, aus dem Küchenfenster rauchte, setzte er sich zu Eva ans Sofa. Durch die Rollläden fiel schwaches, gräuliches Licht, das seine Schwester für einen Augenblick wie eine Tote aussehen ließ. Sie schien ihrer Großmutter zu gleichen, die ertrunken war, lange bevor sie beide zur Welt gekommen waren. Als Eva merkte, dass nicht ihr Vater, sondern Pista bei ihr saß, öffnete sie die Augen und richtete sich auf. Sie ertrug den besorgten Blick und die Fürsorglichkeit ihres Vaters nicht, dem es doch selbst nicht gut ging, weshalb sie sich manchmal schlafend stellte. Pista erzählte ihr sofort von den letzten Tagen, von den Menschenmassen auf den Straßen, vom neuen Zeitalter und dem neuen Ungarn, das es nun zu verteidigen galt. Er verfluchte die Russen, die ihnen bei der Enteignung, vorausschauend wie sie waren, auch die Jagdgewehre weggenommen hatten, redete und verstummte erst, als Eva ihn sanft unterbrach. »Ich bin vergewaltigt worden«, sagte sie. Pista sah sie an, ohne dass sie hätte sagen können, was er fühlte. Sie blickte zum Marienbild und dachte sich, dass all die feministischen Bestrebungen auch nichts brachten, wenn Männer doch stärker waren als Frauen und diesen, wenn ihnen danach war, so etwas antun konnten. »Von wem?«, fragte Pista. Eva schwieg. Pista blickte auf seine Hände. Durch das offene Küchenfenster drang Kirchenmusik zu ihnen. »Wusstest du, dass Mama früher auch geraucht hat?«, fragte sie. Pista hob seinen Blick, sah sie an. »Deshalb lässt sie euch nicht drinnen rauchen, weil sie sonst Lust kriegt, selbst wieder zu rauchen.« Pista schüttelte den Kopf. »Wer hat das getan, Eva?« Sie sah wieder zum Marienbild. Die nächsten Tage streifte Pista, ohne etwas zu essen oder zu schlafen, durch die ins Chaos gestürzte Stadt. Mit Menschen sprach er nur, um sie nach Arkosch zu fragen, den aber seit jenem Abend niemand gesehen hatte. Pista war ja auch als einziger mit ihm befreundet gewesen, während ihn die anderen höchstens geduldet hatten. Auch zu Hause war Arkosch nicht. Die Witwe, die ihm das Zimmer vermietete, weigerte sich zwar, Pista die Tür zu öffnen, sagte ihm jedoch, dass sie Arkosch seit über einer Woche nicht mehr gesehen hatte, ohne dass er sie über eine anstehende Reise oder Ähnliches informiert hätte. Pista nickte, dankte ihr für die Auskunft und verließ das düstere Treppenhaus. Arkosch war untergetaucht und niemand wusste wo. Überhaupt schien niemand etwas über ihn zu wissen. Und während Pista durch die Straßen lief, immer auf der Hut, keinen sowjetischen Soldaten vors Gewehr zu geraten, wurde ihm bewusst, dass auch er ihn kaum kannte. Er wusste weder wo noch in welchen Verhältnissen Akos aufgewachsen war. Aus seinem Nachnamen schloss er, dass sie eventuell Nachfahren der kaiserlich und königlichen Hofjuweliere und späteren Wiener Bankiers waren. Was aber Akos Vater gearbeitet hatte, war ihm nicht bekannt. Auch ob er Geschwister hatte, wusste Pischta nicht. Denn über Dinge, die ihr unmittelbares Leben betrafen, hatten sie nie gesprochen. In der Dunkelheit der Kohlemine war jeder Gedanke daran absurd gewesen. Was nützte es, einander von seinem Leben in Freiheit zu erzählen, wenn einem zwischen den Ratten selbst die Erinnerung daran fremd war? Je länger Pischta durch die Straßen lief, desto häufiger geschah es, dass er sich plötzlich in einen Hauseingang drückte oder hinter einem geparkten Auto zu Boden warf, weil er glaubte, in einem Fenster oder hinter einem Baum einen Soldaten gesehen zu haben. Er hatte seit Tagen nicht geschlafen, war auf der Suche nach Akos von früh bis spät durch die Stadt gehetzt und hatte nachts mit müden Gliedern und voller Selbstvorwürfe wachgelegen. Alle 10 Minuten war er aufgestanden, hatte das Küchenfenster geöffnet und in die Stille der Nacht hinausgeraucht, die von Zeit zu Zeit von einem Schuss zerrissen wurde. Dabei hatte er sich vorgestellt, wie er Akos, seinen Freund, den jungen Petöfi, finden würde, wie er seine schmale, gerade Nase zertrümmern, seine Augen zerstechen, seine Zähne ausschlagen, seine Wangen zerkratzen, seine Ohren zerfetzen, ihm die Haare ausreißen, die Arme, die Beine, die Finger, die Rippen, ja sogar die Zehen brechen und ihn dann in die Donau werfen würde. Während er sich Akos entstellten Körper vorstellte, sich vor eingebildeten Soldaten versteckte und andauernd das Rollen der russischen Panzer vernahm, dachte er auf einmal wieder an seinen Großonkel Imre, den er seit ihrer Enteignung nicht mehr gesehen hatte. Plötzlich glaubte er, Imre zu verstehen, glaubte zu wissen, wie es war, verrückt zu werden, den Verstand zu verlieren, ohne etwas dagegen tun zu können. Er sah die Soldaten hinter den Fenstern, die ihre Gewehre auf ihn richteten, und warf sich zu Boden, obwohl er wusste, dass sie nur in seinem Wahn existierten. Er dachte auch viel an früher, als er mit Schatten hatte sprechen können und sich vor dieser Zwischenwelt, in die er nun nach Jahren wieder hinüberglitt, noch nicht gefürchtet hatte. Mehrmals täglich sah Pischta Tote, die er, lagen sie auf dem Bauch, auf den Rücken drehte, um zu sehen, ob es Akos war. Während er sich beim Anblick des ersten Toten, dessen Gesicht einer wächsernden Maske glich, fast übergeben hatte, kam es ihm nach 3 Tagen vor, als seien die Toten schon immer ein Teil des Stadtbilds gewesen, als hätten, schon seit er denken konnte, tote Körper auf den Bürgersteigen, in den Hauseingängen und Parks gelegen. Er ging an ihnen vorbei und fragte sich, was sie gearbeitet, wen sie geliebt und woran sie geglaubt hatten. Einmal drehte er jemanden um, den er kannte, einen ehemaligen Klassenkameraden, der ihn nicht gehänselt, aber auch nie in Schutz genommen hatte. Pischta konnte sich nicht erinnern, je mit ihm gesprochen zu haben und hatte ihn seit dem Krieg auch nicht mehr gesehen. Doch nun lag er auf einmal vor ihm, als erwachsener Mann und war dennoch unverkennbar der 15-jährige Junge, der während der Prüfungen gespickt hatte und in Mathildas beste Freundin Esther verliebt gewesen war. Er lag vor einem Haus, in dessen Fassade ein so riesiges Loch klaffte, dass man, wie bei Evas früheren Puppenhäusern, in die Zimmer hineinsehen konnte. Pischta sah einen grünen Duschvorhang und im Zimmer daneben eine braun-beige, gestreifte Tapete und ein Bett, das zwar mit Schutt bedeckt, aber sonst intakt geblieben war. Ignorierte man die 3 Schusslöcher in seinem Bauch, sah es aus, als sei sein früherer Klassenkamerad einfach aus diesem Haus herausgefallen. Pischta wusste nicht, was er eigentlich tat. Er suchte den Vergewaltiger seiner Schwester, die in ihrer winzigen Wohnung, in ihrem winzigen, abgedunkelten Zimmer lag und ihn nie darum gebeten hatte, sie zu rächen. Worum sie ihn gebeten hatte, war zu bleiben. Aber das hatte er nicht gekonnt. Es war ihm unmöglich gewesen, an ihrem Bett zu sitzen und zu wissen, dass all das seine Schuld war, dass er sie nicht beschützt hatte. Also lief er. Lief durch die Außenbezirke der Arbeiter, die Parks und die Innenstadt, über die Brücken und die Hügel auf der Buda-Seite. Er lief durch die ganze Stadt, die wieder aussah wie nach dem Krieg. Und wie durch ein Wunder geschah ihm nichts. Die ungarische Armee verteilte Waffen an die Zivilbevölkerung, die Straßensperren errichtete, Molotow-Cocktails bastelte und Pfannendeckel bemalte, um sie wie Panzerminen aussehen zu lassen. Sie wussten sich zu verteidigen, kannten sich aus im Häuserkampf, der Krieg und die Schlacht um Budapest waren noch nicht lange her. Doch es mangelte an Munition und die Übermacht der sowjetischen Armee war gewaltig. Der Kampf war aussichtslos und doch wurde er gekämpft. Auch seine Suche war aussichtslos, das wusste Pischta. Wenn Arkosch nicht gefunden werden wollte, dann würde er ihn auch nicht finden. Er war ein Fremder, obwohl Pischta jede seiner Bewegungen, jeden seiner Gesichtsausdrücke und alle seine politischen, philosophischen und literarischen Ansichten kannte. Sie hatten ja über nichts anderes gesprochen, sondern nur immer diese abstrakten Themen umkreist, in der Hoffnung, irgendwann auf eine tiefere Wahrheit zu stoßen. All die Monate unter der Erde hatten sie nur über Nietzsche, Dostojewski und Maroy diskutiert und alles Private gemieden. Und auch später, als sie nicht mehr diese bleichen, mageren, kahlrasierten Gestalten aus der Mine gewesen waren, hatten sie es so gehalten. Dennoch suchte Pischta weiter, denn wenn er seine Schwester schon nicht beschützen konnte, dann musste er sie wenigstens rächen. Als Pischta am 9. November schließlich doch aufgab, hatten die sowjetischen Truppen wieder die Kontrolle über die Hauptstadt erlangt. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, die Waffen niederzulegen. Imre Nagy verschanzte sich in der jugoslawischen Botschaft und erklärte entschlossen, dass er nicht vom Amt des Ministerpräsidenten zurücktreten werde. Aber das Volk, das die Rückkehr zu den Zuständen vor der Revolution wenige Tage zuvor noch für undenkbar gehalten hatte, glaubte schon nicht mehr daran, dass die Entschlossenheit ihres Ministerpräsidenten die Sowjetunion noch daran hindern konnte, das neue Ungarn, die Demokratie und die Freiheit zu zertreten. Am 11. November wurde der landesweite Ausnahmezustand verhängt. Die Sowjetunion begann mit der systematischen Verfolgung der Aufständischen. Einen Tag später wurde in der staatlichen Presse die Zusammensetzung der neuen Regierung unter Kardar bekannt gegeben und Nagy offiziell für abgesetzt erklärt. Aus Angst, zu Hause verhaftet zu werden, zog Pischta zu Kotti, bei der man ihn weniger schnell finden würde. Er schlief auf dem Teppich neben dem Bett, das sie sich mit ihrer Schwester teilte, und dachte ununterbrochen an Eva. Während er anfangs nur überlegt hatte, wie er Arkosch finden konnte und jeden Gedanken an Eva verdrängt hatte, stellte er sich nun vor, wie es für sie sein musste, allein im abgedunkelten Durchgangszimmer zu liegen und den Sprechern von Radio Free Europe dabei zuzuhören, wie sie militärische Unterstützung durch den Westen versprachen, die zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt wurde. Was scherte es sie, ob der kapitalistische Westen Ungarn im Kampf gegen den Kommunismus unterstützte, wenn sie dieses abgedunkelte Zimmer nie wieder verlassen wollte? Er lag wach, hörte Kotti und ihre Schwester atmen und stellte sich vor, dass Eva in diesem Augenblick ebenfalls wach lag und versuchte, zu sich selbst und der Welt zurückzufinden.
Max von Pufendorf las aus dem Roman Lazar von Nelio Biedermann. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Morgen um 8:30 dann die letzte Folge.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Im Streit über Grönland deutet sich eine Entspannung an. US-Präsident Trump teilte mit, er habe mit NATO-Generalsekretär Rutte einen Rahmen für ein zukünftiges Abkommen vereinbart. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Christoph Johansen.
Inhaltlich ist zu der Vereinbarung noch kaum etwas bekannt. Von Seiten der NATO hieß es nur, Rutte habe keinen Kompromiss zur Souveränität Grönlands vorgeschlagen. Das könnte bedeuten, dass die US-Regierung von ihrer Forderung nach einem Kauf bzw. ihrer Drohung mit einer Annexion abrückt. Rutte selbst sagte heute früh, es gehe um die Sicherheit der Arktis. Die künftigen Verhandlungen würden sicherstellen, dass China und Russland wirtschaftlich und militärisch keinen Zugang zu Grönland erhalten. US-Präsident Trump sprach von einer großartigen Lösung für die Vereinigten Staaten und alle NATO-Länder. Die Vereinbarung umfasse Bereiche wie die militärische Sicherheit und Rohstoffe. Gleichzeitig nahm er die Drohung mit neuen Zöllen gegen mehrere europäische Staaten zurück. Dänemarks Ministerpräsidentin